Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Kommt und seht, das ist der Titel unserer Sendung. Zu Gast ist Pater Hans Burb aus Hochaltingen. Kommt und seht, das ist ein Wort aus der Berufungsgeschichte der ersten Jünger Jesu, die durch die Worte von Johannes dem Täufer auf Jesus aufmerksam geworden sind und ihm folgen. Auf die Frage der Jünger, Meister, wo wohnst du, lädt er sie ein und sagt, kommt und seht. Für die Jünger war die Begegnung mit Jesus das Schlüsselerlebnis ihres Lebens, von dem Johannes sogar noch genau die Uhrzeit weiß. Das Gleiche gilt für uns heute. Jesus kennen und nachfolgen kann man nicht aus der Ferne rein theoretisch, sondern nur, wenn man ihm begegnet, ihn persönlich erfährt. So wie Petrus auch später schreibt, denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, verkündeten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Wie das heute gehen kann, das erfahren wir von Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüße Gott.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben letztes Mal gefragt, wer ist Jesus Christus für mich? Welche Bedeutung hat er? Welche Rolle spielt er in meinem Denken, Reden, Tun und so weiter? Und heute geht es darum, ihm zu begegnen. Dieses kommt und seht ist ja eine Einladung. Also nicht eine Einladung, sich einen Vortrag anzuhören, wie jetzt, sondern eigentlich eine Einladung, ihm zu begegnen. So kann man sagen, unser Glaube ist eigentlich eine Begegnung von Personen. Indem wir nämlich Jesus begegnen, begegnen wir eigentlich ungezählten anderen, die ebenfalls Christus begegnet sind. Das kann man ganz wunderbar erleben und merken, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die Christus begegnet sind. Ich merke es immer wieder bei uns, bei den Kursen, wenn also wildfremde Menschen von allen Himmelsrichtungen kommen, oder selbst wenn ich selber irgendwo hingehe einmal zu einem großen Treffen, wo ich kaum jemanden kenne, aber man ist sofort in dieser Atmosphäre zu Hause. Man könnte sagen, wir sind ganz schnell innerlich per Du. Man ist wie in der Tiefe verwandt. Das ist eine ganz hochinteressante Erfahrung. Man kennt niemand, weiß nichts von einem und trotzdem ist es sofort eine heimatliche Atmosphäre und eine Atmosphäre, in der man einander Vertrauen schenken kann. Also Glaube ist eine Begegnung von Personen. Und wer Christus begegnet ist, der wird das einfach erfahren, wenn er anderen, die Christus begegnet sind, begegnet. Durch Jahrhunderte hin hat ja Gott gesprochen, im Alten Testament. Der Hebräerbrief drückt das ja ganz deutlich aus, im Hebräer 1,1. Vielmals und auf mancherlei Art hatte Gott von alters her zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In der Endzeit dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt hat, durch den er auch die Welten geschaffen hat. Denn durch ihn ist alles geworden. Also dieser Sohn ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und dieser Sohn, er wollte sich zeigen, bevor er sich hören ließ. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Das ewige Wort Gottes ist Fleisch geworden, sichtbar geworden, Mensch geworden. Und hat nicht sofort angefangen zu predigen, sondern es wollte sich zuerst zeigen, bevor es sich hören ließ. Er wollte also zuerst sichtbar sein, bevor er gehört wurde. Er wollte, dass unsere Augen ihn schauen. Diese verschiedenen Worte, ja, gerade im Griechischen auch, sehen. Sie sahen, wo er wohnte, beziehungsweise Johannes sah Jesus vorbeigehen. Dieses Sehen hat im Griechischen mehrere Worte, verschiedene Worte mit verschiedenen Bedeutungen. Es geht nicht bloß um ein oberflächliches Sehen, ach, da läuft der Herr Meier vorbei oder sowas, sondern es ist ein tieferes Sehen, das verbunden ist mit der Erkenntnis, wer du bist, den ich sehe. Also es ist ein gleichsam Hineinsehen in das Wesen, könnte man sagen, des Anderen. Ich lerne ihn kennen. Ich mache also mit ihm und seinem Wesen Erfahrung. Das liegt in diesem Wort Sehen, in verschiedenen Bedeutungen im Griechischen. Also Jesus, das ewige Wort Gottes, wollte, dass unsere Augen ihn schauen, bevor unsere Ohren ihn hören. Und deshalb begnügte sich Jesus den größten Teil seines Lebens, nämlich 30 Jahre ungefähr, einfach nur da zu sein. Da wissen wir nur diese kurzen Worte vom 12-Jährigen. Und sonst nichts. Er war nur da. Das heißt ja, in Matthäus 13,55 ist das nicht des Zimmermanns Sohn? Kennen wir nicht alle seine Angehörigen? Also er war einfach nur da. Er hat nicht gesprochen, sie haben nicht gehört in dem Sinn. Also seine Botschaft. Oder als er sein öffentliches Wirken begonnen hat und nach seiner Taufe im Jordan in Nazareth diese Predigt hielt, in der Synagoge, da heißt es in Lukas 4,20, er hat gepredigt, wo er aufgewachsen war. Und es heißt dann noch einmal sehr ganz wörtlich, alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Also es ist immer wieder dieses betonte Sehen. Sie schauten ihn, sie sahen ihn, sie beobachteten ihn. Und in diesem Sehen, sie erkannten ihn. Sohn des Zimmermanns, wir kennen ihn doch. Selbst Johannes der Täufer in Johannes 1,36 blickte auf Jesus. Aber es ist dieses tiefere Blicken, das ihn dann aussprechen ließ, seht das Lamm Gottes. Er hat also sein Wesen erkannt in diesem Schauen, diesem Anschauen, in diesem Blicken. Und die ersten Jünger, die Jesus dann folgten, die fragten ihn ja dann in 1. Johannes 38 und 39, Meister, wo wohnst du? Also sie fragen ihn nicht nach einem Vortrag oder nach einer Predigt, sondern nur, wo ist deine Bleibe? Wo ist dein Aufenthalt? Und er antwortete, kommt und ihr werdet es sehen. Ihr werdet sehen. Ich muss also zu ihm kommen. Ich muss ihm begegnen. Ich muss dort sein, wo er ist. Ich muss dort sein, wo er ist. Und dann werde ich sehend. Und zwar in diesem tiefen Sinne. Ich werde ihn erkennen. Denn nach diesen 2 Stunden, wo diese 2 Jünger bei Jesus waren, wussten sie, wer er ist. Es ist der Messias. Nicht? Andreas ging sofort zum Petrus und sagte, wir haben den gefunden, von dem die Propheten sagen, der Messias. Ja? Nach 2 Stunden. Und sie waren nur dort, um zu sehen, wo er wohnt. Dort zu sein, wo er ist. Und sie sahen ihn. Das heißt, er konnte sich ihnen offenbaren. Also ich muss dorthin gehen, wo Christus ist, damit ich ihn erfahre, sehe, erkenne. Jemand begegnen heißt also, ihn sehen. Und ich denke, das ist für uns eine sehr wichtige Sache. Wir sind heute, ja, wie soll ich sagen, fast ein bisschen überflutet von Worten. Auch jetzt, ja, im Sinn der Evangelisation, obwohl natürlich sehr wenig Glaubenswissen unter den Leuten ist. Aber wir werden sehr viel angesprochen, wenn wir es wollen natürlich. Nicht? Es wird sehr viel geboten an Vorträgen, geistlichen Vorträgen und so weiter. Also es wird viel gelehrt über Gott. Wenn es wichtig ist, dieses kommt und seht. Aber wohin können wir Jesus heute einladen? Wohin können wir Menschen einladen, damit sie Jesus erfahren? Wo ist er? Wir machen nicht selten die Erfahrung, wenn Menschen, die ja vielleicht von Gott wissen, und aber ihm einen nie begegnet sind, im Sinne von Erfahrung mit ihm gemacht haben. Sie wissen nur etwas über ihn. Und das sind ja sehr viele Christen, Glaubende, Katholiken, die wissen einiges über Gott, nennen sich katholisch, aber eine richtige Du-Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus, dem Vater, zum Geist, haben sie kaum oder nicht. Also wo können sie ihm begegnen? Ich habe gerade gesagt, wir haben schon oft jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn wir diese Leute einladen, einfach vor den eucharistischen Herrn zu gehen, also im Sinn der eucharistischen Anbetung, also wo ausgesetzt ist, und einfach vor ihm sein, bei ihm sein, ihn anschauen, ihm erlauben, dass er mir begegnet, dass plötzlich solche Menschen eine ganz tiefe, ja, nennen wir es Erfahrung, mit dem lebendigen Gott macht. Denke an André Frossard. Er hat das Büchlein geschrieben, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Und er war ja Atheist, gottlos, der Sohn des französischen Sozialistenführers. Und er ging da seinen Freund suchend in ein Kirchlein, wo Schwestern die ewige Anbetung pflegten. Er kam rein, er sah zwar vorne dieses goldene Gefäß, Monstranz, mit der runden weißen Scheibe, wie er sagt. Also er hat ja nicht gewusst, was das ist. Er war ja nicht gläubig, er war ein. Und in ein paar Minuten kam er heraus und sagte, ich bin katholisch geworden. Er erfuhr ihn dort, wo er war. Er erfuhr den lebendigen Gott. Er ging da hinein, und zwar jetzt nicht, um ihm zu begegnen, sondern er wollte seinen Freund suchen. Aber er ist eben dahin gekommen, wo Jesus war. Und er ist ihm begegnet. Nicht? Oder wo wir als betende Gruppe zusammen sind, mein Gebetskreis oder was es auch für einen glaubenden Kreis ist, von glaubenden Menschen, die miteinander auf das Wort Gottes hören. Nicht das Wort Gottes zerzausen und diskutieren über das Wort Gottes, sondern glaubend hören auf das Wort Gottes. Nicht? Und dann miteinander auch Jesus an, wirklich mit Jesus sprechen, wo jeder Einzelne auch Jesus anspricht. Da ist Jesus mitten unter ihnen, wo zwei oder drei versammelt sind. Nicht? Dort können Menschen wiederum hingehen und sie erfahren ihn. Sie begegnen ihm. Oder wie viele erleben wir, die Jesus begegnen im Bußsakrament? Dort ist er der Handelnde. Er ist gegenwärtig. Das erleben wir hier sehr oft. Oder was weltbekannt ist, das ist Medjugorje. Nicht? Wo also Leute aus Neugier hingehen oder sogar mit Spott und gläubig zurückkehren. und auf dem Bußsakrament betroffen sind, dort Christus begegnet sind. Also ich muss dorthin gehen, wo Jesus ist. Wo ist deine Bleibe? Fragen die Jünger. Wo wohnst du? Wo bist du? Also gehen hin, nicht? Er sagt, ihr kommt und ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Man kann auch sagen, ihr werdet sehend, ja? Ihr kennt ihn. Und die Frage ist nur heute, wohin können wir die Menschen heute einladen? Sicher, wo Jesus ist. Aber können wir ihn in einen normalen Gottesdienst einladen? Bei uns? In unserer Gemeinde? Erleben da die wirklich Ungläubige oder noch nicht Gläubige die Gegenwart Jesu? Ist da so viel Ehrfurcht da? So viel Angenommensein, so viel Einheit, so viel Liebe? Von den Gläubigen wie vom Priester oder wer auch immer das ist. Sehen Sie, dass Menschen wirklich Christus begegnen können. Sehen Sie, wir diskutieren mit denen, weiß der Kuckuck, Monate, Jahre. Wir kommen kaum auf einen Nenner. Anstatt, dass wir, so wie am Anfang, einfach sagen, komm und sieh. Aber wir brauchen Orte, wo man Jesus begegnen kann. Das ist wichtig. Deshalb braucht es auch in einer Gemeinde eine lebendige Zellen eben von solchen Gruppierungen, wo Menschen miteinander in Einheit, glaubend, einander annehmend in Liebe, wirklich Jesus ansprechen, auf sein Wort hören, ja? Oder eucharistische Anbetung, wo wir die Menschen hinführen. Bleib da. Erlaub Jesus, dass er dich berühren darf, dass er sich dir offenbaren darf. Schau ihn an. Also jemand begegnen heißt also ihn sehen. Und zwar im tiefsten Sinn. Und darauf kommt der heilige Johannes, der Apostel, in 1,14 seines Evangeliums zurück. Er schreibt, und das Wort ist Fleisch geworden und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Und Johannes gehörte zu diesen beiden Jüngern, die dieses Wort Jesu ja gehört haben, kommt und seht. Johannes und Andreas waren das. Und er schreibt hier wieder, wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Also er hat gesehen und er hat sogar die Tageszeit notiert. Es war ungefähr die 10. Stunde, mittags um 4. Und diese Begegnung mit Jesus war nicht im Rahmen einer Diskussion, oder im Rahmen einer Auseinandersetzung, im Glauben, in Glaubensgesprächen, sondern es war eine Begegnung, in der, könnte man sagen, Jesus in ihn durch alle Sinne eindrang. Genau derselbe heilige Johannes drückt das später einmal im 1. Johannesbrief so aus, 1. Johannes 1, 1-3. Was von Anfang an war, also er meint hier das ewige Wort Gottes von Anfang an, von Ewigkeit, was von Anfang an war, was wir gehört und mit unseren Augen gesehen haben. Es geht also um den Hörsinn und Sehsinn. Was wir betrachtet und was unsere Hände betastet haben. Es geht also auch um den Tastsinn. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Das verkünden wir auch euch. Das sind sehr deutliche Worte. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch. Das ist Begegnung. Sehen und Hören geschieht in der Begegnung. Dasselbe verkünden die Engel den Hirten auf den Fluren Bethlehems. Ich verkünde euch eine große Freude. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Also sie finden keinen Prediger, sondern ein Kind eingewickelt in Windeln. Es gibt etwas zu sehen. Und es heißt dann, sie entschieden sich, kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen, es heißt wörtlich, um das Wort zu sehen. Überlegen Sie mal, um das Wort zu sehen. Ja? Ganz interessanter Ausdruck. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Und jetzt heißt es wieder, als sie es gesehen hatten, kehrten sie zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Zweimal, Lukas 2, 10 und folgende. Also, sie überlegen, sie haben nichts Außergewöhnliches gesehen. Nichts. Ein Kind in Windeln mit Mutter und Vater. Ganz normale Sache. Und trotzdem, sie priesen Gott. Sie haben mehr gesehen, als man sieht. Es war Begegnung. Es war Erfahrung. Also bevor überhaupt ein Wort vom fleischgewordenen Wort, also von Jesus, zu hören ist, lässt sich dieses ewige Wort, nämlich Jesus, zuerst schauen, anschauen, sehen. Auch der greise Simeon ruft, als er das Kind in seine Arme nimmt, Lukas 2,30, meine Augen haben dein Heil gesehen, geschaut. Ja? Hat er auch bloß ein Kind gesehen, auch nichts Außergewöhnliches. Aber dann merken Sie, dieses Sehen ist Erkennen. Es ist vom griechischen Wort her, es ist ein Durchsehen auf das Wesen dieses Du hin. Nun, die zwei ersten Apostel, Johannes und Andreas, die Jesus also gefolgt sind und die ihn gefragt haben, Meister, wo ist deine Bleibe, wo wohnst du? Und denen er ja gesagt hat, kommt und ihr werdet sehen, Johannes 1, 38 und folgende. Sie gingen also mit ihm, heißt es, und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. So kommen auch wir und sehen und bleiben dann bei Jesus. Das ist genau derselbe Weg. Müssen Sie einmal überlegen, ob Sie zum Beispiel in Ihre katholische Familie so einen Ungläubigen, den Sie auf der Straße finden, der den Glauben sucht oder überlegt oder interessiert ist, einladen können, komm, leben mal einen Tag mit uns. Und sie tun gar nichts Außergewöhnliches, sie leben nur als Katholiken. Sie beten, sie sprechen mit Gott, sie versuchen alles, was sie tun, auch von Gott her zu verstehen. Sie predigen nicht an diesen Mann hin, sondern an die Frau, sondern sie leben einfach und er lebt mit und beobachtet sie und sieht sie. Denn Christus ist in ihrer Familie gegenwärtig, wenn sie in der Gnade leben und wenn sie eins sind miteinander und so mit ihm leben, was eine christliche Familie sein soll. Jetzt frage ich Sie, können Sie jemanden einladen? Würden Sie trauen, dass Sie, Ihre Familie so miteinander leben, dass einer sogar innerhalb von 2 Stunden, wie Johannes und Andreas, aber innerhalb eines Tages, Christus begegnet in Ihrer Familie? Das ist die ganz konkrete Frage. Und da merken Sie, dass wir wirklich erschrecken, vielleicht. Sagen, oh, da muss ich zuerst selber oder wir als Familie uns überlegen, leben wir wirklich, was wir vorgeben zu sein? Eine christliche Familie im sakramentalen Sinn, wo Gott die erste Rolle spielt. Aber das ist gemeint. Kommt und seht. Wir müssen die Menschen von der Straße, nicht diese so vielen nicht mehr Glaubenden um uns herum, die sich zwar nur katholisch nennen, einladen können. Dorthin, wo Jesus ist. Aber wo ist er in unserer Gemeinde? Das ist eine wichtige Frage und die sollten Sie unbedingt beantworten. Und wenn Sie keine Antwort finden, dass Sie dann die Voraussetzungen schaffen für eine Antwort. Glaube ist also Begegnung mit Jesus. Die Gnade aller Gnaden ist es, Jesus zu begegnen, wie man einem Freund begegnet, an dem man sein Leben hängt, also jemand, der dem Weg unseres Lebens eine völlig neue Richtung gibt. Wir sind dem Herrn begegnet mit all unserer Erbärmlichkeit, mit all unserer Schwäche. Jeder von uns. Die Folge ist eine Kettenreaktion. Damals, als Andreas und Johannes Jesus dort, wo er wohnte, beobachtet haben, gesehen haben. Die Folge ist eine Kettenreaktion. Johannes 1,41 heißt, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die das von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser trifft am Morgen seinen Bruder Simon und sagt ihm, wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt Christus. Überlegen Sie mal, Sie haben ihn nur gesehen und er wusste genau, wer es ist. Es heißt dann, Andreas führte seinen Bruder Simon zu Jesus. Wieder, komm und sieh. Und dann in Johannes 1,43 und folgende heißt es, am folgenden Tag trifft Jesus Philippus. Philippus trifft Nathanael. Merken Sie die ganze Kettenreaktion. Und sagt zu Nathanael, der von dem Mose im Gesetze geschrieben hat und die Propheten, den haben wir gefunden. Dieser Philippus, der Jesus begegnet ist, am folgenden Tag trifft Jesus Philippus. Und dieser Philippus trifft Nathanael und sagt ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose geschrieben hat und die Propheten, nämlich Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Nathanael, der war aus Kana, nicht weit von Nazareth also weg, ist skeptisch. Und zwar einfach deshalb, er scheint sich in der Heiligen Schrift ausgekannt zu haben und dort steht von Nazareth überhaupt nichts. So Bethlehem wird genannt, wo der Messias geboren wird. Aber Nazareth steht nirgendwo. Nathanael ist also skeptisch und Philippus sagt dann zu ihm, er diskutiert nicht lange mit ihm, sondern sagt ihm wiederum nur diese Worte, komm und sieh. Wieder dieselben Worte, komm und sieh. Wenn Sie statt langer Diskussionen die Menschen zu Jesus führen. Und genau bei Johannes 4,29 sagt die Samariterin zu den Leuten in der Stadt, kommt, seht einen Menschen, einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser vielleicht der Messias ist. Kommt, seht einen Mann wieder. Sie predigt nicht in der Stadt, in Samaria, sondern sie ruft die Menschen zu Jesus. Sie führt sie einfach zu Jesus. Es ist Sache Jesu, den Menschen sich zu offenbaren, sich zu erkennen zu geben. Also hier könnte man sagen, der Ursprungsort des Zeugnisses und des Apostolates. Ursprungsort des Zeugnisses und des Apostolates. Ich bin dem Herrn begegnet. Ursprungsort des Zeugnisses und des Apostolates. Wenn Sie an die ganzen Diskutierereien heute denken, oder diese ganzen Forderungen von Strukturwandel, die Kirche ist der Leib Christi, ist ein Mysterium, ist ein Geheimnis. Und Jesus hat bestimmten den Auftrag gegeben, diese Kirche mit Leben zu erfüllen, eben durch die Sakramente und sie zu leiten und zu führen. Aber er ist es, der den Menschen begegnet. Nicht indem wir neue Strukturen machen und weiß ich was alles uns einfallen lassen, bis hin zur Leugnung von Sünde. Nicht dadurch werden die Menschen zum Glauben kommen, sondern wir müssen sie zu Jesus führen, damit sie wieder glauben können Und dann gibt es Erneuerung. Dann gibt es Erneuerung von innen. Eine Erneuerung von außen. Wenn Sie ein alte Hitten, ein altes Haus, das am Zusammenbrechen ist, wunderschön anmalen, sodass es von außen aussieht wie neu und innen drin, da hängen die Tapeten runter, da riecht's, das ist alles am Zerfallen, sehen Sie. Dadurch erneuert sich im Inneren gar nichts durch die Fassade. Ich habe immer den Eindruck, es geht bei so vielen Diskutierereien um die Fassade, aber nicht um den Kern, nicht um das Innere, um das innere Geheimnis der Kirche, um die Erneuerung des Glaubens, die reine Gnade ist, die man nicht durch die Strukturen machen kann. Es geht nicht. Das zeigt die ganze Kirchengeschichte. Deshalb, Brüder und Schwestern, schauen Sie, wenn Sie es noch nicht sind, dass Sie dem Herrn begegnen, ihn sehen. Schauen Sie, wo er ist, und da gehen Sie hin. Und sagen Sie ihm, ich bin bereit zu glauben und alles zu riskieren für dich, aber offenbare du dich mir. Wer also dem Herrn begegnet, der begegnet allen, die dem Herrn schon begegnet sind. Das heißt, der kommt in eine unwahrscheinliche Gemeinschaft von vielen Menschen. Vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger, können wir fast sagen. Wer dem Herrn begegnet, zum Beispiel begegnet auch seiner Mutter. Es geht gar nicht anders. Es handelt sich immer um Begegnung mit einer Person. Bei der Krippe in Bethlehem von den Weisen, da heißt es in Matthäus 2,11, sie traten in das Haus ein und sahen das Kind mit seiner Mutter Maria, die drei Weisen. Wiederum, auch sie sahen das Kind mit seiner Mutter Maria. Wer Christus begegnet, begegnet unwillkürlich auch seiner Mutter. Oder Johannes 19,26, wo Jesus vom Kreuz herab sagt, Frau, da ist dein Sohn, da ist deine Mutter, deine Mutter. Wiederum, begegnen beiden unter dem Kreuz. Und weil wir Jesus begegnet sind, ist uns auch Maria so nahe. Die kleine Theresia sagt sogar, dass uns Maria mehr Mutter als Königin ist. Also sehr nahe ist. Sie sorgt sich auch um unser Heil. Genauso mit Jesus begegnen wir auch den drei göttlichen Personen. Wir begegnen also dem Vater in Jesus. Denn der Sohn ist ganz ausgerichtet auf den Vater. Er ist sein einziger Seinsgrund, dessen Wille ist Jesu Speise. Im Anfang, schreibt Johannes in seinem Evangelium in 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder Johannes 14,7, wenn ihr mich erkannt habt, sagt Jesus, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Merken Sie, was mit dem Sehen gemeint ist. Sie sind Jesus begegnet und Jesus sagt, jetzt habt ihr auch den Vater gesehen. Denn Jesus ist gleichsam ja, diese Person gewordene innerste Mitte des Vaters. Wie es der mittelalterliche Mystiker Tauler ausdrückt. Nicht? Der Vater schaute in sich die ganze Herrlichkeit seines Seins und dieses ganze innerste Innere, es war der Sohn gleichsam. Im Sohn erkennt der Vater sich. Deshalb, ich und der Vater sind eins. Nicht? Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist gleichsam das innerste Geheimnis des Vaters, das innerste Sein des Vaters. Nicht? Er ist Barmherzigkeit und Liebe in Person. Jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Also dieses Wort ist nicht ganz leicht zu verstehen. Deshalb fragt auch Philippus damals schon zurück. Ja, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Denn dann besitzen wir alles. Und Jesus erklärt ihm, Philippus, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Johannes 14, 8 und folgende. Also wenn wir Jesus begegnen, Jesus sehen, haben wir auch den unsichtbaren Vater gesehen, der in unzugänglichem Lichte wohnt. Also sehen, in seinem tiefsten Wesen erkannt. Und wenn wir Jesus folgen, dann sehen wir, wie er lebt, wie er betet und er lehrt uns dann auch sprechen, unser Vater im Himmel. Also das Vaterunser. Er wird uns auch seinen Geist senden, damit wir wirklich sagen können, Abba, Vater. Denn nur im Heiligen Geist können wir sagen, Abba, Vater, sagt die Schrift. Also wenn wir Jesus begegnet sind, das heißt ihm folgen, wenn wir dann auf ihn hören, nachdem wir ihm begegnet sind, in der Heiligen Schrift, nicht? Dann werden wir ihn in der Schrift auch erleben, wie er betet. Dort wird es ja beschrieben. Und wir hören, was er lehrt. Und er lehrt uns zum Beispiel eben auch den Zugang zum Vater. Dass wir sogar diesen unbegreiflichen Gott, den Schöpfer allen Seins, Ursprung allen Seins, Vater nennen dürfen. Mit dem ganz persönlichen Namen Abba. Und das ist für diesen Vater im Himmel ja, etwas so Großes ist, dass er selbst von seinem Geschöpf es wünscht, Vater genannt zu werden. Er will nicht ein Schreckgespenst sein, so ein gefährlicher Vater, so ein Richtervater, so ein, ja, der mich dann entsprechend bestraft. Er will ganz, ganz liebend Vater sein. So schildert uns Jesus den Vater. Denken Sie an den verlorenen Sohn, den barmherzigen Vater. Und viele Stellen dieser Art. Oder denken wir an die Worte Jesu. Wenn du Almosen gibst, dann tu dies im Verborgenen. Dein Vater wird dich sehen. Denn wenn ich es tue, damit es die Leute sehen, dann ist es ja sinnlos vor Gott. Wenn ich es aber tue um Jesu Willen, um des Vaters Willen, auf sein Wort hin, eben aus der Liebe, der Vater wird es sehen, wieder sehen, das heißt erkennen, wahrnehmen. Oder, sagt er, wenn du betest, geh in deine Kammer und bete zu deinem Vater im Verborgenen, denn dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Es ist immer wieder dieses Sehen, dieses im Verborgenen erkennen, in deinem Herzen erkennen, was da drin ist, was du willst, was du meinst. Es begegnet uns also in Jesus der Vater. Er ist der Ursprung von allem. Ihm ist Jesus ganz zugewandt. Er hat ja alles vom Vater. Im Kolosserbrief 1,15 heißt es, er ist der Abglanz der Herrlichkeit seines Vaters und Ausprägung seines Wesens. Abglanz und Ausprägung seines Wesens. Und zusammen mit seinem Vater schenkt er uns seinen Geist, in Johannes 15, 26. Ich werde euch den Geist der Wahrheit senden, der vom Vater ausgeht. Schauen Sie, so begegnen wir, wenn wir Jesus begegnen, eigentlich der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit. Wenn wir Jesus folgen, im Sinn der Nachfolge, hören auf sein Wort, treten wir in den Kreis der drei göttlichen Personen ein. Also wenn wir uns für Christus entscheiden. Und so gilt für unser Leben, unsere Heimat ist im Himmel. Philipper 3, 20. Doch dieser Himmel bleibt in uns. Denn wir sind bewohnt von diesem dreifaltigen Gott. Glaube ist also Begegnung im Glauben mit dem Vater aller, wie es im Römerbrief 4,16 heißt. Also zum Beispiel auch mit Abraham, dem Vater der Glaubenden zum Beispiel. Dieser Abraham ist für uns nicht irgendeine fremde Gestalt vor weiß ich wie viel hundert Jahren, tausenden von Jahren, sondern diese Gestalt, diese Urgestalt des Glaubens ist uns ganz nahe, wenn wir Gott begegnen. Denn er ist der Vater der Glaubenden. Gott nennt ihn mein Freund beim Propheten Jesaja 41,8. Also wie nahe war dieser Abraham Gott? Aber wie nahe steht Abraham auch uns? Denn um unseretwillen wurde er aus seiner Heimat herausgerufen. Um unseretwillen. Er ist dem Ruf Gottes gefolgt. Es war die Voraussetzung. Um in das Land der Verheißung zu kommen, das heißt, das Volk vorzubereiten, ein Volk, das Gott sich auserwählt, das von Abraham abstammt, diesem Mann des Glaubens, aus dem Christus der Erlöser hervorgeht, aus dem, von dem wir die Gabe und die Kraft des Glaubens haben. Also wie nahe steht dann Abraham auch uns? Wie gesagt, um unseretwillen wurde er aus seiner Heimat herausgerufen. Er wurde zum Nomaden gemacht, der für Gott herumirrte. Er hatte ja noch keine feste Bleibe. Der sogar aufgefordert wurde zum Opfer seines Sohnes. Alles wurde von ihm gefordert. Im Hinblick auf die erste Begegnung Gottes mit den Menschen. In Genesis 17,7. Ich richte meinen Bund auf zwischen mir und dir, sagt er zu Abraham, und deinem Nachkommen nach dir durch alle Geschlechter als ewigen Bund, auf dass ich dir und deinen Nachkommen nach dir Gott sein werde. Also er schließt mit diesem Abraham einen Bund, einen ewigen Bund. Er erinnert an den ewigen Bund im Blut Jesu, nicht? Also dieser Abraham ist für uns nicht irgendeine unbedeutende Person. Hätte er diesem Ruf des Glaubens nicht gefolgt, dann wären wir nicht das, was wir sind, Kinder Gottes, erlöst durch Jesus Christus, der aus diesem Volk, das von ihm abstammt, uns geschenkt ist. Genauso begegnen wir im Glauben, kann man sagen, dem Mose. Er ist der Mittler des Bundes vom Sinai. In Numeri 12,3 heißt es, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Er, Mose, führt uns zum Begegnungszelt, wo Gott den Kindern Israels begegnet, wo er seine Weisungen gibt und auch auf das Rufen seines Volkes antwortet. In Exodus 25,22. Nicht? Also all diese Gestalten, die wir so kennen aus der Heiligen Schrift, wenn wir Christus begegnen sind, dem dreifaltigen Gott, dann begegnen wir im dreifaltigen Gott all den Personen, die ihm auch begegnet sind im Lauf der menschlichen Geschichte. Und vor allem diesen Gestalten, mit denen Gott den Bund geschlossen hat, der dann in Jesus Christus als ewigen Bund sich befestigt hat, in dem wir durch die Taufe aufgenommen sind. Dann begegnen wir den Propheten, zum Beispiel dem Jesaja, der weiß, dass seine Lippen unrein sind, weil er ein Mensch ist. Wir begegnen Jeremia. Sein Auftrag führt ihn in furchtbare Konflikte. Sein Auftrag zwingt ihn ständig, sich gegen den breiten Strom zu stemmen. Ja, das ist ein Mann, ja, des Heute könnte man sagen, sich gegen den breiten Strom zu stemmen. Wenn Sie, Professor Bieser soll ja vor kurzem gesagt haben, wir sind umgeben vom Atheismus wie von einem Meer. Nicht? Wir müssen uns gegen den breiten Strom stellen. Da können wir von Jeremia lernen, was das bedeutet, was das für mein Lebensschicksal bedeutet. Dieser Jeremia war verkannt, verbannt, verstoßen und trotzdem solidarisch mit seinem Volk, dem Volk, das untreu geworden ist, Gott gegenüber. Und trotzdem blieb er solidarisch. Sind wir das? Sind wir solidarisch mit all denen um uns herum, die Gott untreu geworden sind, die Gott vergessen haben? Das ist Jeremia. Hören Sie, er ist Gott begegnet, er ist gerufen worden. Seine Gestalt, die uns heute viel zu sagen hat und auch sicher fürbittend für uns eintreten kann. Die Last seiner Sendung drängt ihn zum Gebet. Wir sehen bei ihm, wie muss ich handeln, um gegen den Strom schwimmen zu können. Wie kein anderer lässt uns Jeremia in das Innerste seines Herzens schauen. Das ist ein ganz persönlicher Prophet. Man könnte direkt von den Bekenntnissen des Jeremia sprechen. Jeremia 10, 7 und folgende. Da heißt es, du hast mich verlockt, Jahwe, und ich ließ mich verlocken. Du hast mich gepackt und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden, Tag aus, Tag ein. Jedermann spottet mich aus. Denn so oft ich reden will, muss ich aufschreien und rufen, Gewalt und Untergang. Das heißt, er muss dem Volk dauernd diese negativen Dinge vor Augen halten. Wenn sie so weiterleben, gibt es nur noch Gewalt und Untergang. Ist doch das Wort des Jahwe für mich zum Hohn und Spott geworden, den ganzen Tag. So oft ich mir vornahm, ich will nicht mehr daran denken und nicht mehr in seinem Namen reden, da brannte es in meinem Innern wie ein verzehrendes Feuer, das eingeschlossen in meinem Gebein. Ich wurde müde, es auszuhalten. Ich konnte es nicht ertragen. Er war also so von Gott betroffen, so dass, obwohl sein Wort ihm Unwahrscheinliches eingebracht hat an Spott, Hohn und Verachtung, so, aber er sagt, und selbst wenn ich schweigen wollte, ich kann es nicht, es brennt in meinen Gliedern. Das ist ein Ausdruck für diese Begegnung mit dem Gott, der im Feuer dem Menschen begegnet. Brennenden Dornbusch zum Beispiel. Oder in der Feuersäule dem Volk vorangeht. So spürt er dieses verzehrende Feuer in seinem Gebein. Gott ist ein lebendiger Gott und er ist erfahrbar. Und das, gerade bei Jeremia können wir etwas erfahren, was für uns wichtig ist. Also, wenn wir Gott begegnen, den Dreifaltigen, begegnen wir auch diesem Jeremia, der so sich von Gott hat führen lassen. Wir begegnen auch dem Job, der Antwort auf die Fragen sucht, die mehr denn je die Fragen unserer Zeit sind. Unter anderem auch die Frage nach dem Schweigen Gottes im Leid. Er stellt diese Fragen. Und er bleibt Gott trotzdem treu, trotzdem, dass es ihm so ganz schlecht geht. Er stellt sogar seinen Glauben in Frage und auch den zu oberflächlichen Glauben seiner Zeit. Also, einer, der ebenfalls mit Gott gekämpft und gerungen hat, auch er gehört zu dieser großen Familie Gottes. Wenn ich Gott, dem Dreifaltigen, begegne, dann begegne ich auch ihm. Die Begegnung mit diesen Gestalten der Bibel, die ja wirklich unsere Freunde sind, die gibt unserem christlichen Glauben eine große Weite und Tiefe. Und wir sollten diese Personen, diese Schriften lesen, in unsere Zeit hinein. Die sind noch nicht vergangen, diese Schriften sind nicht vorbei. Die haben uns bis heute etwas zu sagen. Die geben Antwort. Sie haben es gerade gemerkt, und es sind ein paar Bemerkungen sowohl vom Jeremia, wie aber auch von Job. Wie akut diese Fragen, diese Not, diese Konsequenzen der Christusnachfolge, der Gottesnachfolge sind. Also diese Gestalten waren alle Zeugen, genauso wie Johannes der Täufer, eben für das Licht, für Christus schon, gleichsam vorausschauend. Sie selber waren nicht das Licht, so heißt es in 1. Johannes 1,3 und folgende. Sie wollten uns zum Lichte führen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben, damit unsere Freude vollkommen sei. Dann begegnen wir auch, wenn wir dem dreifaltigen Gott begegnen, Petrus und Paulus, den zwei Säulen. Beide sind sehr verschieden. Petrus mit seinem spontanen Glauben. Dann Paulus in 1. Korinther 2,2. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, unter euch nichts anderes zu kennen als Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Also Ärgernis und Torheit. Denn sie verkünden sie heute Christus, den Gekreuzigten. Was sie dann ernten, auch für heute ist der Ärgernis und Torheit. Wenn Sie, wir kommen, wenn wir dem dreifaltigen Gott begegnen, vollkommen in die Schicksale all dieser Gestalten hinein. Und da wir alle mit ihnen zusammen der eine Leib Christi sind, können sie uns nicht nur belehren, sondern uns auch beistehen. So wie wir auf Erden einander beistehen können. So eng sind wir verwandt. Das heißt, ein Leib in Christus. Wo ein Glied für das andere eintreten kann. Wo die Schwelle zur Ewigkeit kein Hindernis ist. Schauen Sie, auch uns stellt der Herr die Frage, die er an Petrus stellte. Liebst du mich? Du hast mich zwar verleugnet, aber liebst du mich? Wer wie Petrus geantwortet hat, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe, der hört, dass der Herr auch ihm sagt, geh hin, ich vertraue dir einige meiner Brüder an. Johannes 21, 15 und folgende. Ist jetzt etwas übertragen natürlich. Aber dort, wo ich sagen kann, wirklich, Herr, ja, ich liebe dich. Trotz meines Versagens. Dann darf ich auch das Wort vom Herrn hören, der Auftrag. Geh hin, ich vertraue dir einige meiner Brüder an. So begegnen wir gleichsam in der gesamten Kirchengeschichte den verschiedensten Gestalten, den Kirchenvätern, den Märtyrern, den Zeugen Christi. Alle mussten manches durchmachen, Krisen durchstehen. Wir begegnen den Heiligen der Kirche und jeder von uns fühlt sich mit diesem oder jenem in besonderer Weise verwandt. Jeder hat seinen speziellen Heiligen. Und so begegnen wir in der Kirche Männer und Frauen verschiedenster Nationen und Rassen. Sie sind alle Glieder des Leibes Christi. Sie gehören zu dieser Wolke von Zeugen. Und aus welchem Volk sie stammen, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Nicht? Wir werden spüren, dass aus dieser Begegnung mit all den verschiedenen Menschen, die Kirche miteinander Kirche sind, uns Freude geschenkt wird. Und zwar in diesem gegenseitigen sich kennenlernen. In der Gemeinschaft der Heiligen, die wir bekennen. Und deshalb ist es kein Zufall, wenn wir in der Heiligen Schrift die Worte sehen und begegnen dauernd finden. Sehen und begegnen. Es ist kein Zufall, denn die ganze Heilige Schrift ist eine Geschichte des Suchens Gottes nach der Begegnung mit den Menschen. Von der Genesis bis zur geheimen Offenbarung stoßen wir auf die tausende Schritte Gottes, der den Menschen sucht. In Genesis 3,8 heißt es von Jahwe, der sich im Tagwind im Garten Eden erging und nach Adam rief. Genauso in der geheimen Offenbarung 3,20, der an unsere Tür klopft, auf dass wir ihm öffnen und er mit uns Mahl halten kann. Brüder und Schwestern, überlegen Sie mal das, was das alles für Sie bedeutet, in welche tiefe Gemeinschaft wir gerufen sind, denen wir allen begegnen können, was das Wort für jeden von uns bedeutet. Komm und sieh.
Kommt und seht, das war der Titel unserer Sendung mit Pater Hans Bub aus Hochaltingen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bestellen unter folgender Telefonnummer 08323 9675120. Die Angabe finden Sie auch auf dem Monatsprogrammfaltblatt, wenn Sie das zu Hause haben, oder Sie können auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, und unser Internet, unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Pater Bub, dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten.
Ja, so segne euch und schütze euch und schenke euch diese immer tiefer werdende Begegnung mit dem Herrn, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach Hochaltingen.
Ebenfalls, Dankeschön.
Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.